Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Dialog und Beteiligung.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und meine heutige Gesprächspartnerin ist Isabella Natter-Spätz aus Vorarlberg. Sie beschreibt sich auf ihrer Website so: Ich bin als Gastwirtekind in Hittisau im Bregenzer Wald aufgewachsen. Viele Erinnerungen verbinde ich mit dieser Zeit. Die Freude daran, Gäste aus aller Welt kennenzulernen und mit allen Mitarbeitern rund um den großen Tisch zu sitzen. Auch in ihrer jetzigen beruflichen Tätigkeit als Ideenentwicklerin und Service-Designerin geht es um Begegnung und Kommunikation. Darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Über echte Beteiligung und darüber, was gute Gespräche ausmacht. Herzlich willkommen, Isabella.
Hallo Michael, liebe Grüße nach Berlin.
Ich muss einfach fragen, was ist denn eigentlich eine Ideenentwicklerin? Also man bestellt eine Idee bei dir und du lieferst am nächsten Tag? Oder wie funktioniert das?
Ja, genau so. Nein, also es ist ein Wort, das ich selber erfunden habe in Ermangelung von einem bestehenden. Wie ich begonnen habe zu arbeiten, habe ich mir überlegt, ich würde sehr gerne entweder Probleme mit guten Ideen beantwortet wissen oder Ideen, die stecken geblieben sind, zum Durchbruch verhelfen. Das hängt sehr viel mit Beteiligung zusammen. Ich glaube nicht daran, dass wir in einer Zeit leben, in der es so diese Autorenschaft gibt, die Da Vincis, die irgendwann in einem Kämmerchen sitzen, vor sich hinsinnieren und dann sinnvolle Lösungen für die komplexe Welt da draußen haben, sondern dass es immer um Austausch gehen muss, um die Perspektivenvielfalt. Wenn es dann entwickelt wird und abgetauscht und Perspektiven eingebracht und stimmig für viele gemacht, dann kann es halt eben so was wirken, dass die Welt am Ende vom Tag ein kleines bisschen besser macht.
Du sagst, diese Ideen entwickelst du eben nicht allein im stillen Kämmerlein. Mit wem entwickelst du sie denn? Mit wem arbeitest du in diesem Bereich?
Ich habe das große Glück, ein riesiges Netzwerk zu haben an ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Das sind wirklich von technischen Sachverständigen über Storytellern, Kunstschaffenden, Köchen, Abenteurern, Berg- und Wanderführern, Philosophen. Ich brauche jemanden, der mit mir Gedankenpingpong spielt. Also ich habe keine branchenspezifische Spezialisierung und will die auch bewusst nicht haben.
Von Dialog ist ja viel die Rede in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und klingt ja auch gut, klingt so nach Augenhöhe, nach echtem Interesse. Was ich manchmal so im öffentlichen Leben beobachte und eben auch bei Veranstaltungen, ist, dass die Menschen eigentlich gar nicht wirklich in Kontakt sind, sondern dass Monologe ausgetauscht werden und dass statt Begegnung Vergegnung stattfindet. Wie ist da deine Wahrnehmung von Settings, die noch sehr verbreitet sind?
Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht in dieser Wahrnehmung. Es geht leider im Alltag zumindest ganz selten um ein richtig tiefgehendes Gespräch. Ich glaube, ein Grund liegt in der Komplexität, die echte Gespräche auch haben und in der Zeit, die sie in Anspruch nehmen. Wir wollen oft Komplexität reduzieren im Alltag, wir wollen funktionieren und da ist es halt einfacher, auf den eigenen Vorannahmen, die bestätigt zu bekommen und schnelle Organisationsdetails austauschen, auch lieber nicht nachzufragen, dieses sprichwörtliche How are you zwar zu formulieren, aber die Antwort bitte nicht hören wollen. Vielleicht braucht es einfach bewusst Räume, wo gute Gespräche stattfinden können. Oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt.
Was wären denn Qualitäten dieser guten und gelingenden Gespräche aus deiner Sicht?
Ein gutes Gespräch aus meiner Sicht braucht einmal grundsätzlich zwei Teilnehmer und nicht nur einen, nämlich der, der gerade spricht und der andere macht währenddessen was anderes. Darum sagen wir auch, der Begriff würde es vermuten lassen, es sind Gesprächspartner und was erzählt wird und gesagt wird, ist eine Funktion davon, wie denn der andere zuhört. Also wenn der oberflächlich zuhört, dann wird das Gegenüber nicht dasselbe erzählen, wie wenn er das Gefühl hat, wahrgenommen zu werden. Und wirklich zuhören heißt nicht nur die eigenen Vorannahmen bestätigen und dann weghören oder währenddessen schnell sich selber ein Executive Summary davon bilden, was das Vis-à-vis vermutlich jetzt dann wohl bald sagen wird, sondern auch gut zu erfassen, mit allen Sinnen wahrnehmen, auch die Zeit zu schenken, aufmerksam zu bleiben, auch wenn sich was hinzieht. Und dann wird's natürlich spannend, weil es ist ja dann wie so ein gegenseitiges Schatzheben eigentlich, so ein Gespräch. Und nicht nur das Abtauschen von Argumenten. Und es braucht Zeit und es braucht einen sicheren Rahmen.
Was ist ein sicherer Raum, in dem Dialog gelingen kann?
Ich glaube, es braucht ganz klar kommunizierte Spielregeln für einen Raum, der sich sicher anfühlt. Wir haben es ja oft und gerade im unternehmerischen Kontext auch mit Gesprächen zu tun, bei denen Menschen in sehr unterschiedlichen hierarchischen Ebenen oder Funktionen zusammenkommen und gemeinsam über ein Thema sprechen sollen. Und da sicherzustellen, dass die Menschen beispielsweise nicht aus ihrer Funktion heraus sprechen sollen, sondern als Gesamtheit ihres Wesens, bringt automatisch schon mal alle auf eine bessere Gesprächsebene, als zu sagen, und jetzt spricht bitte unser aller Halbgott, der CEO. Das ist so ein vielleicht auch banales Ding. Theoretisch, praktisch ist es so, dass es gar nicht so einfach ist, das auszuhebeln.
Dialog verändert, im Kontakt mit dem anderen verändert. Kann man das so sagen?
Doch, ich würde sagen, Dialog verändert und das ist ja die ganze Magie der Sache. Also ansonsten wären es ja Austausch von leeren Sätzen. Wenn es nichts auslöst und keine Veränderung bewirkt, dann sind wir bei sowas wie der Debatte oder einer Diskussion oder so, wo Menschen halt ihre Standpunkte offenlegen. Möglichst wortreich, möglichst überzeugend.
Gibst du Debatte und Diskussion keinen Wert oder würdest du sagen, dass sie einen beschränkten oder einen bestimmten Wert haben, aber eben anders sind als Dialog?
Ich glaube, sie haben einen Wert bei sehr emotionalen oder kontroversen Themen, wirklich mal die jeweiligen Positionen sichtbar zu machen. Noch bevor dann das passieren sollte, was im Dialog ja oft sehr gut gelingt, dass man sich annähert und zu gemeinsamen Grund findet. Das gelingt in einer Debatte definitiv nicht. Kommt ja auch von battre, aus dem Französischen, vom Schlagen. Und im Schlagen findet man keinen Frieden. Das ist irgendwie auch hinlänglich bekannt. Debatte ist oft auch so wie Brot und Spiele im alten Rom. Also das hat ja durchaus auch was Lustiges, sich sowas anzuschauen, wenn die Leute sich da befetzen. Mich ermüdet es recht rasch, fragt sich nun, wieso können die sich nicht annähern oder wieso können sie sich nicht konzentrieren auf das, was doch als gemeinsames Thema drüber steht oder als zumindest Details, wo sie sich einig sind oder wo ist denn so dieser Ort, von dem man gemeinsam losgehen könnte oder weiterdenken könnte. Ich finde da auch oft die Rolle dieser Gesprächsleitung, also dieser Moderatoren, sehr fragwürdig, dass wirklich versucht wird, da so ein Feuer zu schüren und so eine Kampfsituation herzustellen, wo es eigentlich gar keinen großen Kampf gibt. Und dann werden Unmengen von Öl da auf dieses kleine arme Flämmchen gegossen, in der Hoffnung, es möge dann doch noch irgendwann anfangen, ein bisschen vor sich hin zu kokeln. Inhaltlich wird da gar nicht mehr versucht, irgendwie beizutragen, zu steuern, irgendwie neue Aspekte zu diskutieren. Ich finde das selten sonderlich zielführend.
Ich glaube, da teilen wir die Einschätzung, dass das doch ziemlich öde ist. Bei mir hakt noch ein Begriff nach, als du gesagt hast, Spielregeln vereinbaren, um ein gutes Setting zu schaffen. Ich dachte in dem Moment noch, dass Spielregeln ja eben auch was mit Beteiligung zu tun haben, weil du drückst ja wahrscheinlich diese Spielregeln niemand auf, sondern wenn wir gemeinsam sagen, so wollen wir miteinander sprechen, ist das ja schon eine Vereinbarung, die dann auch trägt.
Auf jeden Fall. Ich erlebe das nur immer wieder, dass es Menschen gibt, die zuerst ein bisschen irritiert reagieren auf solche Worte wie Vereinbarung, Spielregel, wie wollen wir miteinander tun. Das ist denen schon, ich weiß es nicht, empfinden sie als anstrengend. Es gibt ja auch dann noch so Sonderformen der Kommunikation beispielsweise, was man in Bürgerräten, also bei sehr, sehr, sehr kontroversen Themen ja oft verwendet, ist dieses Dynamic Facilitation.
Was ist denn das?
Das ist so eine Methode, bei der man als Moderator oder gesprächsleitende Person wirklich die Rolle des Redestabs einnimmt. Also man will verhindern dadurch, dass jetzt Michael mit Josef direkt diskutiert und die liefern sich ein Wortgefecht und alle anderen sind dann draußen, sondern jeder Einzelne spricht nur zum Gesprächsleiter. Gesprächsleiter oder der Gesprächsleiterin, die reformuliert das Gehörte, egal ob sie dafür oder dagegen ist, also eigene Meinung ist egal, hält alles fest, parallel auf 4 verschiedenen Plakaten, wo gleichzeitig die Bedenken, die Ideen, die Informationen und die Fragen gesammelt werden, sodass wirklich eine richtig gute Dokumentation des Gesprächsverlaufs gibt. Und dann wird das Wort weitergegeben an die nächste Person und auch die spricht immer nur zu dem Gesprächsleiter. Das heißt, das Tempo wird krass gedrosselt und gleichzeitig wird aber jeder versteht, spätestens nach 10 Minuten, ich werde drankommen und was ich sagen möchte, wird aufgenommen, wird verstanden und wird dokumentiert. Ich muss also nicht mehr dazwischen schreien.
Kämpfen um den Gesprächsraum muss man dann auch nicht mehr.
Genau. Das fühlt sich vermutlich schräg an, wenn man das nicht kennt, aber es funktioniert einfach sehr, sehr gut und ermöglicht eben einen zivilisierten Austausch.
Was mir Menschen dann rückmelden, weil ich solche ähnlichen Settings auch schon moderiert habe, ist, dass sie sagen, ja, schön strukturiert, aber von wegen Dynamic, dynamisch, ich kann eben nicht spontan reagieren, die Spontanität fehlt. Ist das nicht ein Manko? Unterbindet man denn nicht einen Teil der spontanen, resonanten Reaktion auf das Gesagte?
Ich glaube, dass wir uns selber immer ein bisschen zu wichtig nehmen, im Sinne von jeder Einzelne glaubt, er muss alles sagen, was es zu sagen gibt zu einem Thema oder sie. Und in Wahrheit gibt es aber schon sowas wie eine kollektive Weisheit. Also es gibt Themen, die bilden sich einfach ab in einem guten Gesprächsraum und die werden gesagt werden. Und ich habe selber oft erlebt, dass ich es nicht selber formulieren musste, weil jemand anderen nimmt es dann auf und formuliert es dann für mich. Und ich bin total erleichtert und merke, okay, ich muss dir das selber gar nicht mehr sagen. Insofern glaube ich, dass dieses viele spontane alles kommentieren auch ein bisschen überbewertet wird. Das haben eben all diese ko-kreativen Prozesse und da gehört auch Dialog dazu, aber eben auch diese ganze Design Thinking Sache, wo man Menschen eben gemeinsam einen Rahmen bietet, um kollektiv zu denken, kollektiv zu arbeiten, kollektiv kreativ zu sein. Da hast du immer diese Übersummation, also es entsteht mehr, als wenn jeder von uns in einer Gesprächsbox ein Interview geben würde.
Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Genau, weil man eben Gedanken aufeinander aufbauen kann. Also auch die Ideen der Menschen, die vor dir gesprochen haben, als Sprungbrett benutzen und zu sagen, ah, das ist aber interessant. Und jetzt, wo du das sagst, passiert bei mir das und das im Kopf und im Herzen. Und das ist ja eigentlich die echte Magie von all diesen partizipativen Prozessen und das, was es so wunderbar macht, auch in diesem Feld zu arbeiten.
Du hast über den Sprechenden und über den Zuhörenden gesprochen. Vielleicht nochmal zu dem Zuhörenden. Was ist denn ein Trick von dir oder was ist eine gute moderative Einleitung in so Gruppen, wie man dieses offene Zuhören im Geist und im Herzen fördern kann, kultivieren kann, anleiten kann?
Die simpelste Wahrheit ist, richtig viel Zeit einzuräumen, dem Sprechen und damit auch dem Zuhören und vielleicht auch ein bisschen zu erzählen von diesem Eisbergmodell, dass zu Beginn einer Erzählung die allermeisten Menschen mal die Fakten, Infos, das Stating the Obvious. Also man erzählt das, was man auch in der Pressemitteilung zum Besten geben würde. Und wenn aber dann immer noch blöderweise für den Erzähler 12 Minuten Zeit sind, um über etwas zu erzählen, dann kommt das richtig gute Zeug. Die Gefühle, die Glaubenssätze. Und da wird auch das Zuhören interessanter. Natürlich, weil die Fakten, da kann man gut so drüber hören und sagen, ja, eh, kenne ich, weiß ich nicht. Und wenn aber dann jemand beginnt, wirklich sich zu öffnen, glaube ich, dass das Zuhören auch ein Stück weit automatisch besser geht. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man vielleicht den Leuten kurz erklärt, dass es diese unterschiedlichen Arten des Zuhören gibt. Zuerst einmal dieses Downloading, das ist, ich höre nur das, was ich schon weiß, was meine Vorannahmen bestätigt. Das ist so das, was man vielleicht mit Nachbarn von Tür zu Tür so schnell macht. Dann gibt es so dieses gegenständliche oder unterscheidende Zuhören, das ist so das typisch akademische Zuhören. Ah, das kenne ich noch nicht, das ist neu, das muss ich jetzt bei mir dazugeben oder das unterscheidet das, was der jetzt erzählt von dem, was ich schon weiß. Das Forschende aber es hat noch nicht viel mit dem Herzen zu tun. Dann gibt es das empathische Zuhören. Da geht es wirklich darum, dass ich versuche, auch mich hineinzuversetzen in die Person, versuche auch emotional zu erfassen, was die erzählt. Also es ist auch so dieses, auch wenn es kitschig klingt, mit dem Herz zuhören. Und dann gibt es dieses schöpferische Zuhören. Das ist ein bisschen eine schwierigere Übung. Das ist so hinhören auf neue Möglichkeiten. Also das, was bei mir im Kopf passiert und das, was ich erzählt bekomme, mit allem, was ich weiß und mit allem, was da irgendwie im Raum ist, was entsteht daraus? Das einfach mal zu sagen, okay, horch mal in dich hinein, wie du denn gerade zuhörst. Bist du am Downloaden oder bist du am Empathie entwickeln? Das hilft zum Beispiel, finde ich, schon ziemlich, wenn man den Leuten das kurz erklärt. Oder aber, wenn man ihnen eine Zuhöraufgabe gibt.
Dass man eine Leitfrage gibt oder einen bestimmten Aufmerksamkeitspunkt vorgibt, mit dem die Menschen dann zuhören?
Genau. Also man sagt zum Beispiel, kannst du hinhören auf die Wendepunkte in der Geschichte? Oder gibt es sowas wie magische Momente? Oder was erzählt dir die Geschichte über die Wesenszüge von der Person?
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Fokus auch für ein anderes Phänomen interessant ist, nämlich das Abschweifen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir manchmal auch so, wenn ich eigentlich zuhören will, aber dann fängt ein Film an oder eine Tonspur in meinem Kopf und ich bin für Sekunden oder manchmal für Minuten auch weg. Wie kann man diese Aufmerksamkeitshaltung, also das Halten von Aufmerksamkeit kultivieren?
Ich hatte offen gestanden in meinen Workshops und so immer den Eindruck, dass die Menschen gut fokussiert waren, aber vermutlich nicht, weil ich das so toll gemacht habe, sondern weil das Thema schon von Interesse war für sie. Wir versuchen eigentlich immer mit großer Freiwilligkeit zu arbeiten. Und dann, ja, gibt's natürlich the wandering mind und dass Leute halt nicht fokussiert bleiben können. Aber das, glaube ich, ist dann schon eben einerseits Zuhörfragen, andererseits eine gut erzählte Geschichte. Und da, glaube ich, kann man schon auch ein bisschen beitragen, indem man die Erzähler gut vorbereitet.
Wir hatten in einem Forschungslabor zu guten Veranstaltungen, dem MaisLab Bodensee, einen Impulsgeber, einen Psychologen, der gesagt hat, wenn man Menschen gewinnen will, fesseln will, gibt es zwei Dinge, die überall und immer auf der Welt funktionieren. Das eine ist das Spielen und das andere, wie du gerade sagst, sind Geschichten. Also Geschichten finde ich deswegen ja auch spannend, weil ich selber Journalist bin und versuche mit den Reportagen Menschen auch zu fesseln. Wie wichtig ist für dich dieses Vorbereiten auf gutes Erzählen und überhaupt gute Geschichten im Dialog?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, mit Geschichten zu arbeiten, weil das eigentlich die Urform ist, wie wir Menschen uns die Welt erklären. Also wir erklären sie uns, das ist einfach eine Lüge, nicht indem wir Zahlenreihen aneinander hängen und Dinge versachlichen, sondern wir erklären uns die Welt über Sinn. Und Geschichten sind sowas wie Sinnmachmaschinen. Das ist so, glaube ich, das Grundprinzip, dass wir über Geschichten gut Information, Fakten, Wissen weitergeben können, dass wir gut lernen über Geschichten. Und bevor es die Schrift gab, war es ja eigentlich neben vielleicht Höhlenmalereien die einzige Form, Wissen weiterzugeben, war das Erzählen. Also es liegt in uns Menschen, uns über Geschichten mitzuteilen. Und es ist ja ganz witzig, dass ganz viele Menschen sagen, ja, ich kann aber nicht gut erzählen. Ich glaube, das ist schlussendlich, hat das wiederum zu tun mit dem, ich will mich als Mensch nicht mehr zeigen. Ich will vor allem funktionieren. Und das Erzählen ist was, das kommt aus einer Zeit, wo das Funktionieren noch nicht so wichtig war. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, das zu retten und beizutragen, dass wieder mehr erzählt wird.
Es führt mich zu der nächsten Frage, wie denn Geschichte erzählt sein sollten, damit sie berühren, damit sie fesseln. Also ich kann aus meiner Erfahrung als Reporter sagen, dass wenn ich eine Reportage auch über einen komplexen Zusammenhang schreibe, wo es auch um Fakten und Informationen geht, die recherchiert worden sind, dass es dann aber ganz wichtig ist, dass es einen Spannungsbogen gibt in der Geschichte, also eine neugierig machende Anfangssituation, vielleicht auch einen Konflikt. Und dass es im Laufe der Geschichte aber auch immer wieder starke Bilder gibt, die ich erzähle, Metaphern, emotionale Situationen, mit denen man sich identifizieren kann. Also das ist jetzt mein Zugang zum Storytelling. Was würdest du sagen, was sind weitere oder auch ganz andere Elemente, die dazu führen, dass Menschen gerne zuhören, wenn eine Geschichte erzählt wird?
Also ich finde es immer schön, wenn eine Geschichte authentisch erzählt wird. Das heißt, jemand, der halt nicht der totale extrovertierte Mensch ist, wird es sehr viel ruhiger und bedachter erzählen. Und da ist halt dann das bisschen, was du raushörst an, ui, das hat dem schon wehgetan oder das hat schon gestört oder da kommt schon Hoffnung oder was auch immer. Kommt dann halt in viel kleineren Dosen, aber es ist authentischer, wie wenn die Leute so ihre Geschichten so totbügeln. Ich finde zum Beispiel diese TED-Talks, ich höre das grundsätzlich gern, aber man merkt ganz oft, dass die Leute so hintrainiert wurden von so Speaker-Trainern. Und dann, when I was a child, you know, the only thing I was questioning myself, quack, quack, wo du echt nie im Leben hat der Typ im zarten Alter von 8 Jahren sich diese Frage gestellt. Das ist einfach eine blöde rhetorische Übung. Sowas, da reagiere ich recht allergisch. Also da bin ich schon draußen, weil ich mir denke, der Rest wird auch nicht der Wahrheit entsprechen. Also finde ich, dass gute Geschichten auch eine persönliche Wahrheit haben sollen. Es gibt keine objektive Wahrheit, aber es soll der Mensch so erzählen, wie sie für ihn wahr ist und nicht, wie sie vielleicht das beste Marketing macht.
Einschließlich seiner Gefühle, die du erwähnt hast, von Hoffnung, von Konflikt, von Ärger, von Wut, von Freude.
Genau. Inklusive dem, dass ich versuche, die Freude oder die Angst vielleicht nicht mitzuerzählen. Aber man hört sie als Zuhörer. Das ist ja auch Teil von diesem authentisch Erzählen. Das finde ich wichtig. Man muss schon ein kleines bisschen exhibitionistisch sein, wenn man ein guter Geschichtenerzähler sein will, weil man was von sich preisgibt.
Wie setzt du Geschichtenerzählen in Beteiligungsprozessen ein, was ja ein wesentlicher Bestandteil deiner Tätigkeit ist?
Also ich finde Geschichtenerzählen super hilfreich, um ein Thema aufzumachen. Also man startet zum Beispiel in die Recherche zu einem Thema, zu einer Aufgabenstellung und holt einfach mal die persönlichen Geschichten ab zu einer Frage, die recht breit ist. Und kann dann daraus wieder mit Zuhörfragestellungen zum Beispiel Elemente herausernten aus diesen Erzählungen. Gleichzeitig passiert aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene was, nämlich dass man sich kennenlernt und auch ein Gefühl dafür bekommt, wer wie tickt. Also das hat so diese Ergebnisebene und auch die Prozessebene. Da verwende ich es sehr gerne. Es ist auch schön als Abschlussmoment, wenn man aus dem Erarbeiteten eine Geschichte formuliert. Und dann gibt es halt so diese bekannten Modelle wie die Heldenreise, wo man auch Erarbeitetes gut verpacken kann.
Die Heldenreise ist ja ein Modell, was man aus unzähligen Geschichten, die sich Menschen seit Anbeginn erzählt haben, auch destilliert hat, dass es so bestimmte Stationen einer Reise gibt in einer Geschichte, die dann der Held, die Heldin erlebt. Und offensichtlich ist das etwas, was uns grundsätzlich berührt.
Genau. Was beispielsweise spannend ist, ist, dass die Menschen durch diese Struktur, wenn man sie dann bittet, ihre Geschichte zum Beispiel zu einem Thema wie nachhaltige Mobilität in Vorarlberg, um jetzt irgendwas zu sagen. Und die erzählen dann, was ist ihre persönliche Geschichte dazu? Auch eine ganz kleine, zum Beispiel, ich habe das Auto weggegeben und fahre jetzt Rad. Und dann bittet man die mal, das so in die Heldenreise zu bringen, was die für Erkenntnisse bekommen. Ah, eigentlich wollte ich einen anderen Schatz. Eigentlich habe ich das gemacht, weil ich 5 Kilo abnehmen wollte. Das habe ich eh auch, aber noch dazu habe ich 5 wunderbare Menschen kennengelernt. Und das finde ich zum Beispiel immer so beeindruckend, dass so eine sehr stark vorgegebene Struktur aber zu ganz neuen Erkenntnissen führt. Und das ist deswegen auch ein sehr feines Tool, um zu arbeiten. Oder dass man einfach sagt, zeichne einfach mal eine Emotionskurve über einen Projektverlauf. Und dann schauen wir uns an, wo sind die Knickpunkte, also wo sind die Spitzen, wo es steil nach unten ging oder die Downpoints, wo es dann ziemlich stark nach oben ging. Und da stecken natürlich die spannenden Geschichten drin.
Das hat Tiefe, diese Form der Beteiligung, wenn ich dir zuhöre. Ich bin häufig als Moderator engagiert worden und bekam dann das Briefing, ja, das Publikum soll auch beteiligt werden. Und ich habe dann oft gemerkt, dass es eigentlich so eine Pseudopartizipation ist. Nach einer gewissen Zeit von Referaten und Impuls durfte man dann kurz die Hand heben und was abstimmen. Was ist echte Beteiligung eigentlich? Wie würdest du das abgrenzen von diesen pseudopartizipativen Dingen?
Ich sage es jetzt ganz allgemein und weniger nur auf Veranstaltungen bezogen. Also auch wenn es darum geht, dass beispielsweise ein Stadtteil sagt, ich möchte Bürgerbeteiligung. Und dann erkennt man schon sehr, sehr gut, ob die sagen, wir sollten ein bisschen Bürgerbeteiligung machen oder ob die sagen, ja, wir planen konkret dieses Thema, wir wollen diesen Platz umgestalten und es ist uns sehr wichtig zu sehen, was sind denn überhaupt da jetzt die Konfliktpunkte, wir wollen die Bürger hören, was sie denn verbinden mit diesem Platz und wir wollen da, da, da.
Und die haben eine ehrliche Absicht, die wollen wirklich was wissen von.
Die wollen was tun damit auch. Da geht es auch um ein Ergebnis, das daraus entstehen soll und das Teil werden soll von der weiteren Entwicklung. Also das ist schon mal ein gutes Indiz, zu sagen, das ist echte Beteiligung. Da fängt es an, interessant zu werden. Und woran erkennt man Pseudobeteiligung noch? Also ich finde es auch immer recht sprechend, wenn dann die Auftraggeber von solchen Beteiligungsprozessen irgendwo am Stehtisch hinten stehen und Parallelgespräche führen, während die Bürger, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit bereit erklärt haben, einem Thema mitzuwirken, das eigentlich insgesamt interessant sein sollte und das, zu dem ja die Auftraggeber eingeladen haben und dann hören die nicht mal zu, daran erkennt man natürlich auch sehr klar, das ist eine volle Makulatur und eigentlich zu gar nichts gut. Und in Wahrheit müsste man in der Sekunde sagen, ich bin raus.
Ich glaube zu beobachten, dass es eine starke Bewegung in Richtung Partizipation gibt, sowohl in Unternehmen, die verstanden haben, dass die Mitarbeitenden wirklich der wichtigste Faktor sind, auch was Ideen angeht, was Kreativität angeht, was Motivation angeht, als auch im Bereich demokratischer Prozesse, wo sehr intensiv diskutiert wird über direktere Formen der Partizipation. Was beobachtest du? Wohin bewegt sich das Thema Partizipation gerade jetzt?
In viel verschiedene Richtungen, würde ich sagen. Es gibt einerseits auch dem Umstand geschuldet, dass wir vieles jetzt auch digital machen können. Viele sprich mit, mach mit, tu mit, Online-Foren und Kanäle, wo man verbunden mit Crowdfunding sich für alles Mögliche einsetzen kann. Und da sind dann halt plötzlich Abertausende von Menschen verschiedenster Gruppierungen sind dann gemeinsam am Start. Also vielleicht, wenn ich es recht überlege, ist das nicht wirklich Beteiligung, sondern das ist eher so das dritte Element, also dieses zivilgesellschaftliche Engagement, das sehr stark kommt. Aber das zahlt natürlich auch ein in Beteiligungsprozesse, dass grundsätzlich Menschen mehr Möglichkeiten gefunden haben, ihre Stimme zu erheben gegen Dinge, die sie nicht möchten oder für Dinge, die sie schon möchten. Und das wiederum ermöglicht auch im Bereich der Beteiligungsprozesse neue Formen. Und da rede ich vor allem vom Digitalen. Also wir müssen uns das auch nicht mehr auf die Ewigkeit so vorstellen. Es ist ein schlecht gelüfteter Schulturnsaal, wo Menschen in Birkenstock-Schuhen herumsitzen und ähnliche Gespräche führen mit relativ wenig Ergebnis.
Wie in der Kommunalpolitik häufig der Fall.
Genau, oder wie es halt früher oft, wie man diese klassischen Bilder hat von Bürgerbeteiligung, sondern da gibt es ganz neue, sehr kreative, schöne Beispiele.
Sag mal eins.
Na, ich finde zum Beispiel das ganze Playful Research-Thema schön.
Auf Deutsch?
Spielerische Befragung, indem man halt Befragungen so aufsetzt, dass die wie ein Chat funktionieren, also du füllst nicht einen endlosen Fragebogen aus, sondern du kriegst sofort Resonanz auf deine Antwort. Und es ist auch textlich so gestaltet, dass es Spaß macht, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Klar ist es Geschmackssache immer, Humor, aber doch ist es weitaus unterhaltsamer als eine typische Befragung mit Multiple Choice und wo du halt echt sagst, ich hoffe, ich halte es durch bis zum Ende. Ist das sowas, wo du sagst, ich verbringe eine lustige Viertel- oder eine wirklich unterhaltsame, aber auch informative Viertelstunde damit und du bekommst es dann gleich auch schön in grafischer Darstellung präsentiert und wo du jetzt da, bei welcher Antwort, zu welcher Crowd du dazugehörst und da ermöglichen digitale Plattformen sehr viel mehr, als das rein örtlich der Fall ist. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass deine Reichweite natürlich ganz eine andere ist. Und manche Themen sind nicht nur beispielsweise jetzt für diesen einen Stadtteil interessant, sondern sind grundsätzlich Fragen, die fast jeden Stadtteil betreffen. Und wir haben beispielsweise in Vorarlberg so ein kleines Beteiligungsformat, das nennt sich die Projektschmiede. Da geht es um die gemeinsames Weiterdenken von gemeinwohlorientierten Projekten. Und das war bis vor Corona im realen Raum, also an einem Ort. Und dann kamen halt die Menschen aus der Region Und dann kam Corona und wir haben gesagt, wir wollen trotzdem Projektschmiede machen, wir bringen das ins Digitale. Und plötzlich waren halt von Norditalien, Wien, Bremen, Berlin, natürlich auch aus der Region Menschen da, was natürlich fürs Ergebnis auch interessant ist, weil du viel mehr Perspektiven, Vielfalt hast. Und ja, das finde ich spannend.
Diesen Begriff würde ich gerne aufgreifen, der Perspektivenvielfalt. Ich habe den Eindruck, dass das sowohl für den Dialog als auch überhaupt für Beteiligungsprozesse gilt, dass das Formate sind, die einfach viel mehr Perspektiven einladen zu einem Thema. Und das ist etwas, wovon ich glaube, dass es immer wichtiger wird, weil Themen, wie du anfangs auch sagtest, sehr komplex sein können. Und wir eben nicht fragmentierte Antworten brauchen, sondern die Multiperspektive, der ganzheitliche Blick da drauf. Siehst du da Hoffnung, dass diese Denke, Multiperspektive, dass die sich immer mehr durchsetzt?
Da glaube ich, ohne dass ich eine große Digitalverfechterin bin, dass der digitale Raum auch da Chancen bietet, nämlich dass Menschen sich zu Themen einladen können, die sonst nicht gehört werden würden. Und man das halt einfach ausschließen könnte und wie kann man Perspektivenvielfalt ermöglichen. Da denke ich mir, dass es darum geht, wie man denn eine Veranstaltung grundsätzlich konzipiert. Und ich habe das Gefühl, viele Veranstaltungen sind so als Tankstellen gedacht. Also man geht dahin und dann tankt man das, was man gerade braucht, weil man persönlich gerade da und da dies und jenes am besten verwerten kann und weil man da sich gern mal platzieren möchte und da sich zeigen und da vielleicht noch einen Kontakt knüpfen. Aber es wird nie überlegt, was nutzt es denn der Gesamtheit? Und ich weiß, das ist jetzt ein hehrer Anspruch, aber wenn man es systemisch sieht, dann wäre es eigentlich sinnvoll, bei einer Veranstaltung zu sagen, was wollen wir gemeinsam beitragen, dass die Welt wächst.
Die Welt ein bisschen besser wird, ja.
Und was könnte unsere Mission sein für diese 4 Tage, die wir hier gemeinsam verbringen? Was schreiben wir uns selber auf die Agenda? Was ist unsere Mission? Und dann, glaube ich, beginnt es, dass man den anderen zuhört, dass man Menschen einlädt, die eine andere Perspektive haben, dass man neugierig wird, dass man mehr wissen will. Und solche Veranstaltungen zu planen, finde ich wahnsinnig spannend und auch aufregend und sinnstiftend.
Ich habe vor kurzem das Buch gelesen, Die Kunst des Miteinanderredens, das ist geschrieben von einem Medienwissenschaftler, Bernhard Pörksen, und dem Kommunikationspsychologen Friedrich von Thun. Und die waren sich in einem einig, und zwar, wie man auf jeden Fall Dialog verhindern kann. Und zwar mit der Haltung, ich bin das Ideal, du bist der Skandal. Das ist ja eine Haltung, dass Sie sagen, so wie ich das sehe, ist es auch richtig. Das heißt, konstruktiv gedacht, wie bauen wir Settings, wo man eine andere Haltung kultiviert, nämlich die, dass man sagt, ich bin ein Ideal und du bist auch ein Ideal. Und zusammengenommen blicken wir differenzierter, vielfältiger und belastbarer auf ein Thema.
Das ist eine ganz schön schwierige Frage, die mag ich. Also du stellst dir schlussendlich ganz verkürzt gesagt die Frage, wieso laden wir nicht diese Perspektivenvielfalt ein, wieso kommen wir nicht in das Gute miteinander reden? Verstehe ich dich richtig?
Ja.
Und da, glaube ich, ist zuerst einmal zu unterscheiden, was ist denn Symptom und was ist Ursache. Und dass wir nicht miteinander reden wollen, ist, glaube ich, eher das Symptom. Und die Ursache ist, wir haben kein Interesse aneinander.
Warum haben wir kein Interesse aneinander? Man sagt doch, Menschen interessieren sich wahnsinnig für Menschen.
Weil es nicht in mein System passt. Also ich meine jetzt nicht mich persönlich, sondern typischerweise ist es so eben, das wird alles viel zu kompliziert, viel zu komplex. Jetzt muss ich das noch mir auch noch anhören und der sagt noch das und die sagt noch jenes. Und das passt gar nicht in mein inneres Bild schon. Ich hatte mir das doch schon so schön zurechtgelegt und es wird jetzt alles bröselig und kaputt, wenn die da jetzt sagen, das ist aber noch zu hinterfragen. Und
das stört die innere Komfortzone.
Ja, genau. Das glaube ich ganz stark, dass das ein Motiv ist. Und die Zeit, in der wir leben, ist ja doch voll mit Informationen. Man ist vielleicht auch ein bisschen müde von immer noch mehr erfahren, würde ich mal sagen. Und darum glaube ich, dass dieses Ruhe schaffen und Zeit geben auch da sehr hilft. Also beim Veranstalten mehr in noch kürzerer Zeit, das ist zum Beispiel auch so eine Negativseite vom Digitalen, das kann ich dort sehr schnell gut abholen. Aber wirklich Menschen zu begegnen, und zwar nicht nur im Reden, also nicht nur mit Mund und Ohren, sondern als Ganzes, als Person, die einen Körper hat, die ein Bewegungsmuster hat, die gern lacht oder eher seltener lacht, die gerne ruhig ist und zuhört oder eben lieber spricht. Das, glaube ich, ist noch die Qualität, die reale Veranstaltungen ausmacht. Und deswegen wird es auch darum gehen, das noch stärker zu betonen als nur das viele Reden. Also Reden ist gut, aber es ist nicht alles.
Was würdest du denn jetzt sagen am Ende unseres Gesprächs, das natürlich auch zeitlich begrenzt ist? Haben wir einen Dialog geführt? War das ein Alltagsgespräch? Wie hast du es erlebt?
Ich habe schon empfunden, dass es so diesen dritten Akteur im Raum gibt. Das ist diese laufende Aufzeichnung. Und dahinter Menschen, die das Ganze sich vielleicht dann mal anhören, auf die ich aber keine Resonanz habe, weil wir ja nicht wissen, wer das sein wird. Es war eine aber durchaus angenehme Mischung aus einer Testsituation und einem schönen Kennenlernen von dir, Michael, und einem interessanten Gefragtwerden. Es war natürlich auch von dem Setting her so, dass ja du doch tendenziell am Fragen warst und ich am Antworten, was bei einem echten Dialog ja so auch nicht wäre. Ich fand es aber eine schöne Stunde.
Was kann man mehr wollen? Herzlichen Dank. Ich fand das auch eine schöne Stunde. Ich hatte dir ein paar Themen vorab geschickt. Wir haben dann aber doch sehr spontan gesprochen. Das hat mir gut gefallen. Herzlichen Dank, Isabella, für diese Zeit.
Danke. Tschüss.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.